Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 17. November.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute Nachmittag hier im Estrell in Ostberlin.
Das war Friedrich Merz. Wenn auch nicht aus Ost-Berlin, sondern aus Neukölln, dem klassischen Arbeiterbezirk im Westen Berlins. Aber das muss ein künftiger CDU-Chef vielleicht auch nicht so genau wissen. Was Friedrich Merz aber weiß, ist dieses. Er will nicht mehr der Alte sein. Nach der zweiten Niederlage im Kampf um den CDU-Vorsitz hat er sich zur Neupositionierung entschlossen. Political Profiling nennen das die Amerikaner. Das Ergebnis ist gestern im Neuköllner Estrell Hotel zu besichtigen gewesen. Korrektur Nummer 1. Der neue Friedrich Merz tritt nicht mehr als Solist auf, sondern als Dirigent eines Orchesters. Die Spielvereinigung heißt in seinem Fall Team CDU.
Diese Themen kann nicht ein Vorsitzender allein beantworten. Dafür braucht es eine Mannschaft, dafür braucht es ein Team.
Korrektur Nummer 2. Der neue Friedrich Merz will nicht mehr als erzkonservativ, sondern als Mann der Mitte wahrgenommen werden. Auch den Ruf als Brückenbauer zu den AfD-Wählern, dieser Ruf ist ihm heute eher peinlich.
Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben. Es wird keine Achsenverschiebung in der Union geben.
Imagekorrektur Nummer 3. Der neue Friedrich Merz steht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das bei Bedarf auch demonstrativ.
Ich habe mit beiden, mit Christina Stump und auch mit Mario Chaya über die Frage nicht gesprochen, geht das mit euren Familien, sondern ich habe ihnen gesagt, das muss gehen. Und wir müssen uns so organisieren, dass das mit jungen Familien und Kindern möglich ist, auch Spitzenämter in der Politik in Deutschland auszuüben.
Imagekorrektur Nummer 4. Er will jetzt nicht mehr Kapitalismus wagen, wie er noch 2008 sein Buch getauft hatte, sondern jetzt möchte er mehr Klimaschutz wagen, ist doch klar. Und für sozial engagierte Menschen ist er jetzt auch zu erreichen.
Wir werden natürlich in den Themen des Klimawandels und der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie uns weiterentwickeln müssen.
Korrektur Nummer 5. Der neue Friedrich Merz will nicht mehr schlecht über Angela Merkel reden, auch nicht im Halbdunkel der Berliner Hintergrundkreise. Er hat erkannt, jetzt wo die ganze Nation sich anschickt, die noch Kanzlerin aufs Podest zu heben, da sind Demut und Respekt gefragt, auch von ihm. Korrektur Nummer 6. Der neue Merz ist nicht mehr qua Definitionem der Größte, sondern er kann auch Fehler einräumen. Wie sympathisch ist das denn? Zum Beispiel, als The Pioneer-Chefredakteur ihn gestern im Estrell Hotel nach seinem Verhalten gegenüber der Partei befragte.
Herr Merz, mich würde interessieren, was Sie in Ihren beiden vorherigen Kandidaturen gelernt haben. Sie haben bei der ersten Kandidatur, nachdem Sie verloren haben, auch auf Bitten und Flehen hin sich nicht bereit erklärt, in das Präsidium zu gehen oder in der Partei mitzuwirken. Beim zweiten Mal wollten Sie Wirtschaftsminister werden, aber nicht ins Präsidium gehen. Jetzt, warum soll jetzt Ihnen die Basis glauben, dass es Ihnen jetzt um die Partei geht?
Herr Brücker, ich habe das ja im April schon gesagt, als ich nochmal für den Bundestag aufgestellt worden bin, dass das im Januar ein Fehler war. Das hätte ich machen sollen. Bedauere das bis heute.
Fazit: Bravo Friedrich Merz, da bewegt sich einer, wenn auch unter Schmerzen. Erkennbar versucht er jedenfalls, nicht aus den eigenen, sondern auch noch aus den Fehlern der anderen gescheiterten Kurzzeitvorgänger AKK und Armin Laschet zu lernen. Der US-Komiker Gaucho Marx hatte genau dazu geraten. Wir müssen, sagte er einst, auch aus den Fehlern anderer lernen. Wir selbst leben nicht lang genug, um alle Fehler selbst zu machen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärzteverbandes, spricht über die vierte Corona-Welle und, naja, er war von der Karnevalsveranstaltung in Köln nicht so angetan.
Wenn ich dann so Bilder vom Karneval in Köln sehe, dann kriege ich eine Gänsehaut, weil man glaubt dort, bloß weil man geimpft ist, könnte man auf alle Schutzmaßnahmen verzichten. Das ist eine grandiose Fehleinschätzung, die eventuell mit dem Tod vieler Menschen enden wird.
Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, verrät uns seine Sicht auf die Kandidatur von Merz, Röttgen und Helge Braun. Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach sprechen über die Kauflaune der Amerikaner und wie die Anleger reagieren auf den Stopp von Nord Stream 2. Außerdem, wir wundern uns über zwei alte, reiche und erstaunlich engstirnige Amerikaner. Und wir freuen uns, und zwar freuen wir uns doppelt für Udo Lindenberg einmal und nochmal für Maria Furtwängler. Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Auweia. Die Inzidenzwerte erreichen immer neue Höchststände. Gestern lag die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 312. Die Lösung für dieses Problem liegt dabei so klar auf der Hand, da sind sich alle Experten zumindest einig, impfen, bis der Arzt kommt. Und obwohl wir die Lösung kennen, scheitern wir. Wir als Gesellschaft. Einer, der seit Minute 1 im Kampf gegen Corona dabei ist, ist Professor Frank-Ulrich Montgomery. Der Radiologe ist der Vorsitzende des Weltärztebundes. Ich rufe Professor Montgomery heute Morgen an, um zu erfahren, warum uns diese vierte Welle so hart getroffen hat und, naja, was denn jetzt bitteschön zu tun ist. Der Vorteil bei ihm, er ist weder Diplomat noch Politiker. Er kann die Wahrheit sprechen, gern auch klar und auf Deutsch. Mal schauen, ob er das auch tut. Wir rufen ihn jetzt einfach gemeinsam in seinem Ferienhaus an der Ostsee an. Einen schönen guten Morgen, Herr Ärztepräsident Montgomery.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ich spreche mit Ihnen, weil ich dachte, Sie sind mal kein Politiker, sondern Mediziner, der Arzt der Ärzte so gesagt. Und da können wir mal evidenzbasiert sprechen, richtig?
Das können wir zumindest versuchen. Evidenz ist ja ein spannender Begriff in der Medizin. Mal sehen, ob wir den erfüllen können.
Ja, ich habe einfach ein paar tatsächlich auch sachliche Fragen. Nummer eins, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir zu 67% geimpft sind als deutsche Gesellschaft und trotzdem schlechter performen in dieser Corona-Pandemie als im Vorjahr? Das ist aus meiner Sicht zumindest mal erklärungsbedürftig. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, ich habe eine Reihe von Punkten, die zusammen vielleicht eine Erklärung geben. Das erste: Wir waren wahnsinnig erfolgreich im Frühjahr 2020 bei dem Abwehren der ersten Welle. Damals hatten die Menschen noch sehr viel Angst vor der Erkrankung. Minister Spahn hat damals noch hervorragend agiert, viele zusätzliche Betten geschaffen. Und es ist etwas passiert, das man in der Prävention gut kennt als Präventionsparadox. Wenn es am Ende nicht so schlimm wird, wie den Leuten vorher erklärt wurde, dann verlieren sie die Scheu, die Angst, den Respekt vor so einer Erkrankung. Das ist für mich eigentlich das zentrale Problem.
Aber es ist doch so schlimm geworden. Für mich ist es so schlimm geworden mit diesen fast 100.000 Toten, in Amerika 700.000 Toten. Also für mich, der ich am Anfang das eher unterschätzt habe, ist es schlimmer gekommen als erwartet. Und für ganz viele ist es doch ein Horrorthema.
Ja, für alle Leute, die kundig und wissend sind und die sich auch inhaltlich mit der Sache beschäftigen. Aber wir haben leider in unserer Gesellschaft auch das Recht, sich mit Dingen nicht auseinanderzusetzen, sie nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und es gibt auch Menschen, die diese Neigungen und Stimmungen füttern. Und deswegen gibt es auch eine Szene, die so tut, als ob es die Erkrankung nicht gäbe oder das nur sowas wie eine Grippe wäre. Die macht uns große Probleme. Gibt ja Menschen, die bis zu ihrem Tode auf der Intensivstation die Erkenntnis verweigern, dass sie an Covid sterben.
Was mich trotzdem überrascht, Herr Montgomery, ist, wir sind nochmal zu fast 70% geimpft und das Ergebnis ist schlechter. Diese Menschen, über die Sie sprechen, die können doch nicht eine solche Macht ausüben, dass das bisherige Infektionsgeschehen im Negativen übertrifft.
Doch, das können sie, weil erst nicht nur die Menschen alleine, auch die Variation des Virus, wir haben es jetzt mit der Delta-Variante zu tun, aber die Menschen sind insgesamt nachlässiger geworden, übrigens auch die Geimpften, denn geimpft sein heißt noch lange nicht, dass man sich überall ohne Maske und ohne Vorsichtsmaßnahmen bewegen kann. Und deswegen haben wir einen gewaltigen Austausch von Viren untereinander und bei den Menschen, die nicht ausreichend geschützt sind, führt das zu Infektionen. und bei einigen dann eben auch zu einer richtig schweren Erkrankung bis hin zum Tod.
Die Politik, beurteilen Sie mal, was hat die Politik hier zu verursachen und was wir als Gesellschaft? Gibt es eine Abbiegung, wo Sie sagen, da sind die in der Regierung falsch abgebogen?
Ja, die gibt es sehr deutlich nach der ersten Welle. Die erste Welle haben wir unter der Führung von Jens Spahn und Angela Merkel meines Erachtens sehr gut überwunden. Dann haben sich die Ministerpräsidenten und die Landespolitik und die Parteipolitik dann mit dem heraufziehenden Bundestagswahlkampf in das Thema eingemischt. Und danach hat eigentlich der normale Bürger nicht mehr verstanden, worum es ging. Ganz einfaches Beispiel, Herr Steingart. Wenn Sie mit dem Zug, mit dem ICE von Hamburg nach München fahren, dann haben Sie erstmal das Recht der Bundesbahn im Zug zu beachten. Und ob Sie in Hannover, in Kassel, in Würzburg oder in München aussteigen, Sie haben jedes Mal andere Bestimmungen zu beachten. Das versteht Kasimir Matuki, der einfache Bürger, nicht mehr.
So, jetzt gucken wir nach vorne Richtung Weihnachten. Man hat schon das Gefühl, dass die Treue spüre, es wird keinen Lockdown geben und wir werden für die Ungeimpften auch die Weihnachtsmärkte offen halten, dass das nicht mehr lange Bestand hat. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl?
Es ist eine Frage der Definition von Lockdown. Also diese apodiktischen Aussagen wie es wird keine Impfpflicht geben oder es wird keinen Lockdown geben, die halte ich für völlig falsch und die sind ein Kernfehler der Politik gewesen. Wir werden mit Sicherheit lokale, vielleicht regionale oder personenbezogene Lockdowns bekommen. Wir werden mit Sicherheit, aber da bin ich doch ziemlich überzeugt, keinen generellen Lockdown, so wie in der ersten Welle, wo die gesamte Wirtschaft lahmgelegt wird, den werden wir nicht bekommen. Wir sind heute auch intelligenter in den Maßnahmen im Umgang mit der Erkrankung.
Ich habe das Gefühl, dass es wieder genauso kopflos und allmählich und auch gespalten losgeht in den Ländern wie im letzten Winter auch. Aber was würden Sie tun, wenn Sie tatsächlich jetzt zu entscheiden hätten, zentral, was sind die Schritte 1, 2, 3, die zu tun sind, damit diese Pandemie beendet wird?
Schritt 1 wäre für mich über Impfen und Impfpflicht reden. Wir haben jetzt ein halbes Jahr uns Fransen an Bart geredet bei dem Versuch, Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Wir haben 2/3 der Bevölkerung damit erreicht, bei 1/3 von denen ist ungefähr die Hälfte absolut nicht erreichbar. Die sind verloren, um die können wir uns auch nicht mehr kümmern. Aber 1/2 kann man noch erreichen und damit kommt man in die Nähe der 80%, die so eine Untergrenze für eine Immunität in der Bevölkerung wären.
Über wie viel Prozent der Bevölkerung oder in absoluten Zahlen, über wie viele Menschen sprechen wir jetzt?
Wir reden etwa über 10 Millionen Menschen.
10 Millionen Menschen?
10 Millionen Menschen, ja. Wir haben 10 Millionen Kinder unter 12, die kann man bisher noch nicht impfen. Wir haben etwa 57 Millionen Menschen geimpft. Wir haben vielleicht 4 bis 5 Millionen, die man aus medizinischen oder anderen Gründen nicht impfen kann, bleiben so um die 10 Millionen Menschen übrig. Und davon denen kriegen sie einige überhaupt nicht. Weil wer glaubt, dass er mit der Impfung einen Chip von Bill Gates implantiert bekommt, den werde ich nie erreichen, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Aber wie wollen wir mit diesen Menschen umgehen in einer Gesellschaft, die anders als China demokratisch verfasst ist? Was ist Ihr Vorschlag, der auch praktikabel ist? 10 Millionen Menschen können Sie ja schlechterdings nicht zwangsimpfen lassen, oder? Oder wäre das der Vorschlag?
Nein, das ist überhaupt nicht der Vorschlag. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man jemanden zur Impfung mit der Polizei vorführt. Nein, aber die Menschen müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen, die Folgen ihrer verantwortungslosen Handlung spüren. Das heißt für mich, dass wir ganz konsequent 2G durchsetzen müssen und das, was es in Österreich im Moment gibt, einen konsequenten Lockdown für Ungeimpfte.
Das heißt, die bleiben zu Hause dann?
Die bleiben zu Hause und auch mit der Arbeit wird das so eine Sache. Also wer direkten Menschenkontakt mit anderen Menschen hat, sei es in der Pflege, aber sei es auch als Kellner oder Schaffner im Zug, der wird für die Alternative gestellt werden. Ob er arbeiten will oder nicht. Und wenn er sich nicht impfen lässt, dann wird man Wege finden müssen, dass er wirklich nur noch zu Hause bleibt.
Das ist schon sehr drakonisch, aber in der Tat, das wäre dann noch nicht das Abholen mit der Polizei, aber das wäre ein, naja, im Prinzip ist das zivile und das Berufsleben damit dann beendet.
Das ist so. Aber das hat der Mensch ja selber in der Hand, denn er kann dem ja durch eine Impfung, die eine der ungefährlichsten und nebenwirkungsärmsten und gleichzeitig effizientesten Impfungen ist, die wir je produziert haben auf der Welt, er kann dem ja sehr leicht entgehen, indem er sich impfen lässt.
Aber Sie als Arzt, Sie müssen ja immer versuchen, auch im Gespräch den anderen tatsächlich zu erreichen. Sie haben drakonische Worte gewählt, die Tyrannei der Ungeimpften. Wie wirkt das auf Menschen? Würden Sie das heute wieder so ausdrücken? Und wie denken Sie, kann man einen einen Gesprächsfaden trotz alledem, was uns trennt, in der Gesellschaft in dieser Frage nicht abreißen lassen?
Also ich würde dieselbe Formulierung wieder wählen. Ich habe übrigens, was ich in der Form noch nie erlebt habe, unendlich viel Zuspruch dafür bekommen. Normalerweise bekommt man ja nur die Mails von den Beladenen und sich Beschwerenden. Aber auch im Gespräch hat es endlich mal einer gesagt, so habe ich das erlebt.
Das glaube ich sofort, Herr Montgomery. Das kennzeichnet ja gerade die polarisierte Gesellschaft, dass sie sozusagen Fangruppen auf beiden Seiten ausbildet, die auch sehr, sehr stark nach Millionen zählen.
Richtig. Aber die Gesellschaft ist eben bereits, das haben Sie richtig gesagt, polarisiert. Jetzt gibt es ja immer das Argument, man würde mit Impfpflicht, würde man die weiter polarisieren. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr weiter polarisieren. Mir fehlt in der Politik, aber auch bei manchen Ärzten, so ein bisschen das, was ich mal Leadership nennen möchte. Man muss den Leuten klar sagen, was Sache ist und wohin die Sache sich entwickelt wird. Denn wir beide sind ja in der Prognose, wie sich das in diesem Winter entwickeln könnte, wahrscheinlich sehr nah beieinander. Aber wenn wir kein Leadership haben und die Leute nicht davon überzeugen, dann wird das nichts.
Ich hatte Sie vorhin unterbrochen. Sie wollten noch weitere Schritte. Ich hatte ja nach dreien gefragt, was jetzt zu tun ist. Das erste war Impfpflicht.
Das zweite natürlich, aber das ist auch nichts Neues, testen, 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 damit wir jeden so früh wie möglich aus dem Infektionsverkehr rausziehen können, der infiziert ist und das vielleicht noch gar nicht weiß. Und das dritte ist die klare Botschaft, dass auch die Geimpften und natürlich alle Ungeimpften sich konsequent nach wie vor an die Regeln halten müssen. Also Abstand halten, Atemmaske tragen, Hygieneregeln. Und wenn ich dann so Bilder vom Karneval in Köln sehe, dann kriege ich eine Gänsehaut. Weil man glaubt dort, bloß weil man geimpft ist, könnte man auf alle Schutzmaßnahmen verzichten. Das ist eine grandiose Fehleinschätzung, die eventuell mit dem Tod vieler Menschen enden wird.
Die Politik verteidigt diese Regelung und kämpft jetzt auch teilweise jedenfalls für die Öffnung von Weihnachtsmärkten, was man aus Gründen der Popularität eines Politikers wahrscheinlich verstehen kann. Aber Sie sagen, da wäre Leadership und dann auch das unbequeme Sagen und Aussprechen von Wahrheiten besser.
Absolut. Und noch schlimmer finde ich die Politiker, die dahergehen und mit einem Freiheitsgesäusel den Leuten erklären, dass sie ihnen die Freiheit zurückgeben. Das ist keine Freiheit zum Leben, das ist eine Freiheit zu Krankheit und Tod. Und deswegen glaube ich, dass wir hier doch deutlich mal auf Fraktur reden müssen mit den Menschen und auch klare Ansage geben müssen, dass wir alle noch die Verpflichtung haben, uns nach dieser Erkrankung zu richten und nicht so zu tun, als ob es sie gar nicht mehr gäbe.
Nach vorne nochmal geschaut, in die vielleicht kommenden Jahre. Würden Sie den Satz, Corona geht wieder weg, unterschreiben oder geht Corona niemals weg?
Corona kann sich so entwickeln wie die Grippe. Das bedeutet, wir werden mit Corona leben müssen. Wir werden zunehmend mehr Immunität aufbauen in der Bevölkerung. Aber wir werden uns regelmäßig nachimpfen müssen. Corona kann aber auch den Weg von Masern gehen, dass wir irgendwann keine Variationen mehr haben und eine stabile Immunität in der Bevölkerung aufgebaut wird. Das hat zum Beispiel Christian Drosten auch erst vor kurzem so angedacht. Das wissen wir einfach noch nicht, wohin diese Erkrankung geht.
Und für den kommenden Winter und das Weihnachtsfest, wie verhalte ich mich? Ich halte Abstand, ich trage Mundschutz, ich tue all das, was im letzten Jahr auch getan hat. Ich treffe Verwandtschaft, ja oder nein?
Wenn Sie geimpft sind und die Verwandtschaft auch geimpft ist, wenn Sie Ihren Booster haben und wenn Sie dann überall dort, wo noch weitere Personen hinzukommen, die auf die Maske nicht verzichten, ein bisschen auf Abstand achten, vor allem die Hygieneregeln einhalten, dann können Sie Weihnachten nicht wie normal und wie früher feiern, aber unterm Weihnachtsbaum.
Wie ist Ihre Stimmung, Herr Montgomery, am Ausgang dieses Jahres? Sind Sie zornig?
Zornig, weiß ich nicht, weil wir uns schon anderthalb Jahre uns damit rumschlagen. Ich bin ernüchtert. Ich finde es schade, dass die Menschen die Botschaften nicht begreifen. Ich ärgere mich über völlig Unbelehrbare und ich setze alles darauf, dass mit zunehmender Durchseuchung, denn auch die, die die Krankheit kriegen, aber nicht an ihr sterben, sind natürlich so gut wie geimpft dann, immun, dass wir über die Zeit, über den bitteren Weg auch noch von vermehrt Toten dann am Ende doch so viel Immunität in der Gesellschaft haben, dass wir das Gefühl von Covid-19 oder Corona auf die Stärke einer Grippeepidemie reduzieren können. Aber das dauert noch ein bisschen und wir hätten es schneller haben können.
Herr Montgomery, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Wenn Sie jetzt nicht sagen, wir haben einen wichtigen Punkt vergessen, der für Sie wichtig ist zur Aufklärung, dann sollten Sie ihn jetzt benennen.
Frau Herr Steingart, man könnte noch Tage über dieses Thema reden. Vor allem jeder, der eine kluge Idee hat, wie wir an die Unverbesserlichen rankommen, der verdient einen Nobelpreis.
Danach kann nichts mehr kommen. Der Nobelpreis für die Bekehrung von Unverbesserlichen. Herr Montgomery, vielen Dank auch für diese Idee. Ich bedanke mich sehr.
Ich danke Ihnen, Herr Steingart. Schönen Morgen noch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wird in der CDU vor allem gewispert, nachdem Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Schneider ihre Kandidatur für den Vorsitz erklärt haben. Aber wer hat jetzt eigentlich welche Chancen? Das klären wir jetzt und hier auf der Stelle. Zugeschaltet ist am frühen Morgen unser Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Das Bewerberfeld für diesen CDU-Parteitag im Januar steht ja damit. Aber wer bekommt diesmal eigentlich das Votum der Delegierten? Was denkst du?
Ja, Gabor, du hast es gerade eben ja schon angesprochen. Friedrich Merz, der hat sich neu erfunden. Er ist sanfter, moderater, ja irgendwie merkeliger geworden und damit anschlussfähiger auch in den Bereichen, die früher gegen ihn gekämpft haben. Das heißt, bei der Basis, bei der Friedrich Merz ohnehin immer sehr beliebt war, hat er jetzt wohl die besten Chancen. Er ist der Favorit. Und der Bundesvorstand und auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag haben ja bereits mitgeteilt, dass sie sich verpflichten, dieses Votum der Basis, das bis zum 17. Dezember feststehen soll, dann auch zu akzeptieren.
Aber das hieße dann, Mick, ich frage dich nochmal kritisch nach, das hieße, Merz marschiert durch?
Er ist der Favorit. Er mobilisiert besser bei jenen, die sich schon lange wieder klare Kante wünschen. Und damit ist er natürlich für die Oppositionsrolle der geeignetere Kandidat. Und je höher die Beteiligung an der Basis ist, desto besser ist das für Merz. Das sind die Sehnsüchtigen, die sich lange schon wieder Profil wünschen. Allerdings, Norbert Röttgen ist inzwischen mehr als ein Außenseiter. Er hat ja schon einmal überrascht mit einem sehr klugen, modernen und auch jungen Wahlkampf. Und er kann immer noch die Angela Merkel Wähler und Angela Merkel Unterstützer in der CDU auf seine Seite ziehen, die alles tun würden, aber nicht Friedrich Merz zu wählen. Es wird knapp, aber Merz ist Stand jetzt wirklich der Favorit.
Aber der neue CDU-Chef muss ja nicht nur mit seiner eigenen Basis, sondern auch mit der Schwesterpartei aus Bayern klarkommen. Was denkst du, wer wäre aus Sicht der CSU der beste Kandidat? Armin Laschet ist es ja irgendwie nicht gewesen.
Ja, Gabo, das ist richtig. Aber zunächst sucht die CDU nur ihren Vorsitzenden. Und die CSU hat, das mag ihr leid tun, im Moment nichts zu sagen. Wenn es nach Markus Söder ginge, dann würde er sich für Norbert Röttgen aussprechen. Der hat frühzeitig klargemacht, dass er gerne auch einen Kanzlerkandidaten Markus Söder unterstützt hätte. Mit Friedrich Merz, das ist nun bekannt, kann Markus Söder gar nicht. Und gerade, dass sich Friedrich Merz auch im Wahlkampf immer wieder gegen die Bayern und gegen Markus Söder gestellt hat, das kann ihm jetzt bei der CDU helfen. Denn auch in der CDU wurden die Sticheleien aus München nicht immer nur gutiert. Insofern, auch da liegt Merz vorne.
Dass wir über Helge Braun jetzt so gar nicht gesprochen haben, ist ja auch schon eine Botschaft. Michael, ich bedanke mich für deine Einschätzung.
Bitteschön, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
An der Wall Street schaut man heute besonders auf die neuen Zahlen der Einzelhandelsumsätze. Und naja, die neuesten Quartalszahlen gibt es auch noch. Eine, die alle Informationen zu diesen Zahlen hat, ist meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die Waren und die Produkte im Einzelhandel werden immer teurer, der Inflation sei Dank oder auch gerade nicht. Aber meine Frage an dich, hat das auch die Einkaufslaune der Amerikaner tatsächlich geschmälert?
Nee, ganz und gar nicht, Gabor. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 1,7% an. Im September waren es noch 0,8%. Das ist mehr, als die Analysten hier erwartet hatten. Am meisten erhöhten sich die Umsätze im Online-Geschäft. Da gaben die Konsumenten im Vergleich zum Vorjahr über 10% mehr aus. Das zeigt, dass sich die Menschen hier von den gestiegenen Preisen durch die Inflation nicht abschrecken lassen. Die Leute haben durch die ganzen Corona-Hilfen einiges an Geld bekommen. Und niedrige Zinsen sorgen dafür, dass sich die Konsumenten auch weiter billiges Geld leihen können. Und da es auf den Sparbüchern ja auch nichts mehr gibt, sind die Leute hier weiter in Ausgebestimmung. Dazu kommt noch, dass der Dollar durch die Inflation ja eh immer mehr an Kaufkraft verliert. Da könnte man sich als Konsument also sagen, ist der Dollar besser ausgegeben als gespart. Es zeigt aber auch, wie optimistisch die Menschen offenbar mit Blick auf die Gesamtwirtschaft sind und dass sie wohl auch glauben, dass die Inflation nur vorübergehend ist.
Heute gibt es ja auch noch neue Quartalszahlen von der Baumarktkette Home Depot zum Beispiel und von einem der größten Unternehmen der Welt, auch von Walmart. Gibt es denn hier, Anne, was denkst du, gute Nachrichten für die Anleger?
Ja, in den beiden Einzelhandelsketten sieht man ebenfalls die Kauffreudigkeit der Amerikaner. Bei Home Depot erhöhten sich die Umsätze um mehr als 6%. Analysten hatten hier nur etwas mehr als 2% erwartet. Insgesamt gaben die Konsumenten auch mehr pro Einkauf aus, im Schnitt über $82. Das ist ein Anstieg von knapp 13%. Home Depot konnte vor allem davon profitieren, dass die Menschen während des Lockdowns und auch jetzt noch im Homeoffice viel Geld ausgeben, um ihr Zuhause zu verschönern. Und das sind ja genau die Produkte, die es bei Home Depot gibt. Auch die Anleger waren über diese News erfreut. Für die Home Depot-Aktie ging es um 5,7% nach oben. Bei Walmart sah es ähnlich aus. Der Konzern konnte auch bei sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen. Walmart kann da gerade mit Blick auf Lieferkettenprobleme sehr von seiner Größe profitieren. Da das Unternehmen Waren immer in größeren Mengen einkauft, hat es einen Verhandlungsvorteil bei den Herstellern. Außerdem hat Walmart auch die Möglichkeit, eigene Frachter zu chartern und ist deshalb von weniger Teilnehmern in der Lieferkette abhängig. Die Walmart-Aktie rutscht aber trotzdem ins Minus. Das liegt daran, dass die Online-Umsätze nicht ganz so stark gestiegen sind wie noch in den vorherigen Quartalen. Der Einzelhandelssektor blickt jetzt gespannt auf die anstehenden Feiertage. Thanksgiving mit dem Black Friday angeboten und Weihnachten könnten dem Sektor zum Jahresende jetzt nochmal einen weiteren Schub geben.
Danke, Anne, für diesen Einblick. Auf der anderen Leitung wartet schon unsere Kollegin Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern gab es keine guten Nachrichten für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, denn die Bundesnetzagentur setzt ihr Verfahren für die Freigabe des Gastransports vorläufig aus. Annette, wie haben darauf die Märkte reagiert?
Nun, das ist purer Stress für die sowieso schon gestressten europäischen Gasmärkte. Der Preis für europäisches Gas ist nach Verkündung der Bundesnetzagentur um 12% gestiegen. Und das liegt natürlich daran, dass die Sorgen größer werden, dass dieser Winter durchaus eine Gasknappheit in Europa sehen könnte. Es gibt namhafte Industrievertreter, die davor schon warnen und sagen, Blackouts könnten wirklich eine Realität werden über den Winter, wenn wir die Gassituation nicht in den Griff bekommen in Europa. Die Pipeline Nord Stream 2 würde die Kapazität für Unterwasser-Gaslieferungen quasi von Russland nach Deutschland verdoppeln. Keiner weiß momentan, wie der Kreml diese Entscheidung aufgenommen hat. Keiner weiß auch, was jetzt der Zeitplan für die potenzielle Eröffnung von Nord Stream 2 ist. Und das ist das Problem, die Unsicherheit. Auf jeden Fall, eins ist klar, es wird länger dauern. Und es wird wahrscheinlich ein doch relativ umfangreicher politischer Prozess. Bis dahin dürfte die Situation an den Gasmärkten weiterhin recht angespannt bleiben.
Danke, Annette, für diese Information. Wir sprechen uns morgen früh wieder. Bis dahin.
Danke, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man auch mit Mitte 80 noch so kleinkariert, kleingeistig und verbissen sein kann wie Linda und Harry Mecklow aus New York. Die beiden heirateten Ende der 50er Jahre. Er stieg zum Immobilienhai in New York auf und, naja, wurde steinreich. Damit Geschäftspartner und Freunde in der ganzen Welt sehen konnten, wie reich und wie toll der Harry war, hatte die stilvolle Linda die Aufgabe, edle Kunst einzukaufen. Na, und im Laufe dieser Jahrzehnte und dieser Ehe bauten die beiden eine der wichtigsten Kunstkollektionen der Welt auf. Mit Bildern von Jackson Pollock, Andy Warhol und dem deutschen Gerhard Richter. Tolle Sammlung, tolle Ehe. God bless America. Bis jetzt. Linda McLew hat nach fast 60 Jahren die Scheidung eingereicht. Kein Bock mehr auf Harry. Der Grund, Harry hat eine neue. Und damit auch alle sehen, was für ein toller Hecht Harry ist, hängte er ein riesengroßes Foto von sich und seiner neuen Frau an eine Fassade in New York, um seine Ex öffentlich zu ärgern, um nicht zu sagen, zu demütigen. Das Ganze ging nach hinten los. Die Einigung, wer welche Bilder jetzt aus der Bilderkollektion bekommt, war nicht mehr möglich. Nicht mal auf den Wert der Sammlung konnten sich die zwei jetzt verständigen. Also entschied ein Gericht. Und das Gericht entschied, die Bilder der Sammlung doch bitteschön zu versteigern. Dann weiß man wenigstens, was die Angelegenheit wert ist. Unter anderem wurde ein Bild von Mark Rothko versteigert für über 80 Millionen Dollar. Harry liebte dieses Bild eigentlich sehr, wie er neulich sagte.
The Rothko colors are very subtle and very calming and evoke a sense of tranquility. And they become a important part of the message to me.
Nun ist er weg, der Rothko und der Richter und all die anderen schönen Bilder. Das Ehepaar sitzt jetzt auf einem Haufen Geld vor kahlen Wänden. Das ist nicht schön, aber ich finde, das ist gerecht. Wie sagte einst die Schauspielerin Jean Moreau, Weisheit stellt sich nicht immer mit dem Alter ein. Manchmal kommt das Alter auch ganz allein.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Udo Lindenberg im Weihnachtstatort mitspielt. An den Weihnachtsfeiertagen strahlt die ARD eine neue Folge der Krimiserie mit Maria Furtwängler als Hannoveraner Kommissarin Charlotte Lindholm aus. Und in diesem Film taucht ein Doppelgänger von Udo Lindenberg aus Hamburg auf. Maria Furtwängler tritt erstmals bei diesem Tatort übrigens auch als Produzentin in Erscheinung. Und sie verbindet tatsächlich eine langjährige Freundschaft mit eben diesem Udo Lindenberg. Sie war sogar schon bei ihm zu Hause im Hamburger Hotel Atlantik, wo er seit Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten, wohnt und haust. Und wie es da aussieht, hat sie in der Talkshow 3 nach 9 von Radio Bremen erzählt.
Ich kam in zwei kleine Zimmer, die voll sind mit vielen Dingen, die auch an Udo erinnern und seinen Bildern und einer Rudermaschine und dann machte er einen Schrank auf und ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass so ein Popstar endlos Klamotten hat. Da hing, ich weiß nicht, 5-mal dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Jacke, 6-mal dieselbe Hose.
Neben der Kleiderschrank-Inspektion kommt noch dazu, die beiden haben tatsächlich schon mal miteinander gesungen. Und zwar den Song Bist du vom KGB. Kurz vor einer Live-Performance dieses Liedes zusammen mit Lindenberg hatte Frau Furtwängler sichtlich Respekt.
Wir waren dann auch, ich weiß gar nicht, in einer Sendung, wo ich dann auch noch mal mit ihm gesungen habe. Und da war vor uns eine Frau, die hat eine gigantische Céline Dion-Stimme gehabt. Und er sah mir offensichtlich an, wie alles in mir zusammenschmurzelte. Und ich dachte, oh Gott, und ich kann eigentlich nicht wirklich singen und so. Und er sah das nur und sagte, weißt du mal, ja, so eine Stimme, die gibt's millionenfach. Das, was wir da machen, das ist unique, okay?
Bist du vom KGB oder vom BND oder vom CIA? Man weiß es nicht genau. Vom Kommissar, vom LKA.
Oh ja. Yeah.
Weil wir so cool sind.
Jetzt also der gemeinsame Auftritt im Tatort, das dann wiederum fremdes Terrain für ihn, für Udo Lindenberg ist. Naja, obwohl, zumindest musikalisch hat er ja schon vorgearbeitet. Mitte der 70er Jahre sammelte er seine Erfahrung mit Kriminellen. Sie erinnern sich vielleicht noch an Johnny Controlletti. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen, herbstlich anmutenden Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Ich heiße Johnny Controlletti und Giorno Senior. Ein kurzer Wink und eine schwarze Limousine fuhr vor Ort.
Stunden später saßen wir da in der Chicago Bar und nach jedem Glas Chianti rief er: Hallo Opa, noch eine Ladung und zwar Avanti, Avanti. Und dann packt er sich das Glas, das volle, und sagt: Alles unter Kontrolle. Er hat einen Streifenanzug an und Gamaschen wie Al Capone und die Beule in der Jacke.